Devils und ich oder Die Reiter der Apokalypse. Ein Heimat- und Familienroman in Fortsetzungen. Von Katharina Kaumanns. Kapitel 3. Goebbels, das Haus und ich. Teil 1. Es sprechen Katharina Kaumanns und Sam Gerst. Musik Kirsten Lehmann.
Warum es mir eine besondere Freude bereitet, dass gerade Sie es waren, die mir das Ehrenbürgerrecht dieser mir so liebgewonnenen Stadt verliehen haben, das hat seinen Grund darin, dass es doch schließlich die Stadt Reit gewesen ist, in der ich kann wohl sagen, die schönsten und sorgenlosesten und auch die fruchtbarsten Jahre meines Lebens verlebt habe. Gewiss, mein späteres Leben hat mich auf die Höhen des Erfolges geführt, hat mich mit einer der höchsten Würden bedacht, die im Deutschen Reiche überhaupt zu vergeben sind. Aber wie das auch immer so ist, erhöhte Arbeit bringt erhöhte Sorge und erhöhte Verantwortung. Ich glaube, wir jungen Deutschen sind durch eine derartige Hölle von Verfolgungen, Verleumdung, von Hass und Bosheit hindurchgestiegen, dass man wohl sagen kann, wir haben ein Doppeltes geführt. Und da erscheint einem nun heute zurückblickend die Jugend wie ein trautes, seliges Land, in dem man sich als Junge unbeschwert von Sorgen des Tages herumtummeln konnte, in dem man mit vollem Herzen die Welt und die Menschen ansah, in dem man Idealen huldigte, ohne zu überlegen, wie diese Ideale sich mit den harten Tatsachen in Übereinstimmung bringen ließen.
Die Reiter haben dem großen Sohn der Stadt, Josef Goebbels, gleich zweimal die Ehrenbürgerschaft verliehen. Das ist natürlich nicht ganz richtig. Bei der ersten Ehrung am 5. April 1933, nur wenige Wochen nachdem Goebbels zum Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda ernannt worden war, war es die Stadt Gladbach-Reit, die ihn ehrte. Am 1. August 1929 war Reit mit der kreisfreien Stadt München-Gladbach unter dem Namen Gladbach-Reit zusammengelegt worden. Das gefiel offenbar weder den Reitern noch Goebbels, der dafür sorgte, dass seine Heimatstadt schon im August 1933 wieder ausgemeindet und selbstständig wurde. Vielleicht wollte man sicher gehen, dass sich nicht plötzlich Mönchengladbach den Nazi-Propagandisten aneignete, als Reit ihm im Oktober 1934 noch einmal die Ehrenbürgerschaft verlieh. Als Goebbels sich am 24. April 1933 die Urkunde zu seiner Ehrenbürgerschaft persönlich abholte, bereiteten die Reiter ihm einen triumphalen Empfang. Fotos zeigen einen zum Bersten gefüllten Markt- bzw. Rathausvorplatz. Vor dem Rathaus der Triumphator Goebbels, der die Stadt als Eckstein des Nationalsozialismus sehen will und eine Rede hält, aus der hier zitiert wird, in der er sich eine frohe und von Kameradschaft geprägte Jugend imaginiert, die mit der Wirklichkeit nichts gemein hat.
Das waren die schönsten Jahre, als ich durch die Straßen dieser Stadt ging, als Penäler des hiesigen Gymnasiums, mit der Schülermütze über dem Ohr, immer zu losen Streichen aufgelegt, und um mich versammelt die Gemeinschaft der Kameraden, Mitschüler und Weggenossen, die, wie ich zu meiner Freude feststellen kann, mir mein ganzes späteres Leben treu und ergeben geblieben sind. Wenn ich heute durch die Straßen fahre und der Jubel der ganzen Bevölkerung schlägt mir entgegen, so erfasst mich dabei eine tiefe Wehmut und eine Rührung, die nur der empfinden kann, der sich mit dem ganzen Volke eins weiß und der das große Glück hat, das Herz des Volkes für sich zu besitzen. Alles das ist mir in den letzten Stunden, in denen ich unter Ihnen weilen darf, mir so recht zu Bewusstsein gekommen. Ich betonte das schon heute Mittag vor meinen Mitschülern in der Aula des früheren Gymnasiums. Ich hatte mir eigentlich nur gedacht, mit den Schülern meines Gymnasiums zusammenzukommen und von der Stadtbehörde die Ehrenurkunde in Empfang zu nehmen. Nun sehe ich zu meiner großen Freude und zu meiner großen Rührung, dass die ganze mir so liebe Stadt an diesem Ereignis so festlich und so mit innerer Rührung und innerer Freude Anteil nimmt.
Wie in vielen Städten wurden auch im Eckstein des Nationalsozialismus Reit im öffentlichen Raum Gedenkorte für die Protagonisten des neuen Regimes geschaffen. Der Marktplatz wurde zum Adolf-Hitler-Platz, die Rathenau-Straße zur Göringstraße, die Richard-Wagner-Straße zur Adolf-Hitler-Allee, der Marienplatz wurde zum Platz der SA und die Dahlner-Straße, in der der neue Ehrenbürger aufwuchs, wurde zur Josef-Goebbels-Straße. Als meine Eltern einige Jahre vor meiner Geburt in das Haus Nummer 156 einzogen, hatte die Straße ihren alten Namen zurück, Goebbels Tsiancali geschluckt und sein Leichnam war verbrannt. Aber Goebbels geliebte Mutter wohnte noch im Haus und hielt die Erinnerung an den großen Sohn wach. Mein Vater erzählte später, sie hätte immer von ihrem lieben Jungen geschwärmt, wenn er die Miete brachte. Und sie legte großen Wert darauf, dass er zu ihr in den ersten Stock aufstieg, um den monatlichen Obolus abzuliefern.
Wir haben rauschende Erfolge in der Reichshauptstadt gehabt. Wir sind manchmal umjubelt gewesen von Hunderttausenden und Hunderttausenden. Aber ich darf das wohl hier sagen. Es ist mir, so sehr ich mich auch in diese Stadt einleben konnte, doch immer eine Stadt geblieben, in der ich nicht eigentlich zu Hause war. Gewiss hat mein rheinischer Charakter und mein rheinisches Temperament mir alle Möglichkeiten gegeben, um mich auch in der Reichshauptstadt einzuleben. Aber zu Hause ist man eben nur zu Hause. Und ich glaube, nur der Mensch kann hochsteigen, der, je höher er steigt, umso tiefer seine Wurzeln in den Boden der Heimat hineinstößt. Und das ist nun meine Heimat. Und ich bekenne mich bewusst und freudig zu ihr, um diesem wunderbaren Volk mit seinen seltenen Eigenschaften, mit seinem Humor, mit seinem Optimismus, mit seinem Trotz allen Widerständen gegenüber, mit seiner leichten musischen Begabung, mit dem, was man Optimismus nennt.
Für meine Eltern spielte es keine Rolle, dass sie in ein so belastetes Haus einzogen. Sie haben vermutlich nicht einmal darüber nachgedacht. Man hatte die NS-Vergangenheit Anfang der 50er Jahre hinter sich gelassen, suchte den Neuanfang, den wirtschaftlichen Aufstieg. Zudem war Wohnraum knapp in diesen frühen Nachkriegsjahren, denn Reit war weitgehend zerstört worden. Spinnereien und Webereien, in denen es Arbeit gab, lagen dazu noch um die Ecke. Meine Eltern hatten diese Wohnung nur bekommen, weil meine in Schrievers lebende Großmutter Goebbels Mutter kannte. Goebbels und ich teilen eben nicht nur das Haus, in dem wir beide aufwuchsen, sondern auch ein vom strengen Katholizismus geprägtes Milieu und unsere Herkunft aus der Arbeiterschaft. Vermutlich kannten meine Großmutter und Maria Katharina Goebbels sich aus der Kirche, sie gehörten zur selben Pfarrei. Goebbels Mutter stammte zwar aus den Niederlanden, lebte aber vor ihrer Heirat auf der Dahlener Straße, nur wenige Schritte vom späteren Goebbels Haus entfernt. In Reit arbeitete sie laut Heiratsurkunde nicht mehr als Magd, sondern als Näherin, war demnach auch in der Textilverarbeitung tätig. Goebbels Vater Fritz stammte aus Reit-Mohr, das heißt aus der unmittelbaren Nachbarschaft von Schrievers, wo meine Vorfahren lebten. Fritz und seine Geschwister besuchten mit einigen meiner Verwandten die Schule und gingen mit ihnen zur Kommunion. Und Fritz Bruder Heinrich heiratete schließlich eine Frau aus einer alteingesessenen schrieverschen Familie. Es heißt in den Biografien, die Eltern Goebbels hätten sich ein Theologiestudium und das Priesteramt für ihren Sohn gewünscht. Es kam bekanntlich anders, aber dass aus den meist kinderreichen katholischen Familien in diesem Umfeld ein Kind Nonne oder Priester bzw. Pater wurde, war nicht ungewöhnlich. So trat eine meiner schrieverschen Tanten in den Steyler Missionsorden ein und wurde Nonne. Das hatte bei den recht armen Familien mit dem tief verwurzelten Glauben genauso viel zu tun wie mit dem Versorgungsaspekt. Ein Kind, das in einen Orden eintrat oder Priester wurde, war für sein Leben versorgt. Das Haus, in dem Goebbels und ich groß wurden, ist grau wie meine Erinnerung an Reit. Es war zu Goebbels Zeiten grau und hässlich, und so ist es noch heute. Offenbar hat es über Generationen hinweg niemand genug geliebt, um es bunt und freudvoll zu gestalten. Vielleicht wollte man es auch bestrafen für seinen infamen ehemaligen Bewohner. So ist es zu einem Denk- oder Mahnmal geworden, das die Reiter kennen, aber ignorieren können. Lange Zeit fand man kaum ein Foto vom Haus im Internet, wo man doch Fotos von allem und jedem finden konnte. Aber inzwischen gibt es sie. Inzwischen gibt es vor allem das Foto im Internet, das das Haus bei Goebbels Besuch 1933 in Reit zeigt. Man hatte ein übergroßes Hakenkreuz direkt oben am Rand des Daches angebracht. Darüber steckte im Dachgeschossfenster eine Fahnenstange, von der eine Hakenkreuzfahne wehte. Das Goebbelshaus war nach dem Krieg in drei Einheiten aufgeteilt worden und wir lebten in der Parterrewohnung. Drei hintereinander liegende Zimmer, unscheinbar, bis auf das Bad, das diese Wohnung als einzige im Haus besaß und das zu dieser Zeit für eine einfache Arbeiterfamilie Luxus bedeutete. Nicht einmal Goebbels Familie hatte ein Bad besessen. Es war erst nach dem Krieg eingebaut worden. Im Wohnzimmer hielt man sich nur zu besonderen Anlässen auf, wie das bei den meisten Arbeiterfamilien der Fall war und den beengten Wohnverhältnissen dieser Familien zum Trotz. Der zentrale Raum, in dem sich das Leben abspielte, war die Wohnküche. Dafür teilten sich die Bewohner des Hauses eine einzige Toilette, die in Parterre unter den Treppenaufgang gebaut worden war. Jeder Toilettengang bedeutete als Kind Stress für mich, da ich aus Angst, sie nicht wieder aufzubekommen, die Türe nie abschloss. Zum Haus gehörte ein winziger Garten, der diese Bezeichnung kaum verdient hatte und der genauso grau und hässlich wie das Haus war. Verließ man das Haus durch die Hintertüre, trat man zunächst auf eine kleine, rechteckige, mit groben Steinen gepflasterte Terrasse. Daran schloss sich eine enge Treppe an, die in den eigentlichen Garten hinunterführte. Am Ende einer kleinen Grünfläche lag eine Art überdachte, aber nach vorne offene Laube, in der man Wäsche trocknen konnte. Neben einem Steinboden, einer Backsteinwand und Gras gab es eine einsame Hortensie, ein Geschenk zur Erstkommunion meiner Schwester, mit der man die Ödnis verschönt hatte. Doch heute ziehen mich Hortensien magisch an und ich bleibe stehen, wenn ich sie in einem Blumenladen entdecke. Wohl, weil der Garten so wenig ansprechend war, saßen wir nie darin, nutzten ihn kaum jemals zu Freizeitaktivitäten. Angeblich war dieser Garten, der eher ein Hinterhof war, ein Lieblingsplatz Goebbels. In diesem grauen und freudlosen Umfeld sind Goebbels und ich aufgewachsen, wobei Hitlers Propagandist sich nicht einmal der Hortensie erfreuen konnte. Trotzdem, so heißt es in seinen Biografien, ist er immer wieder über viele Jahre hinweg dorthin zurückgekehrt, war es ein sicherer Hafen für ihn. Auf meinem Einschulungsfoto sieht man mich mit verkniffenen Lippen auf der mittleren der drei Stufen, die zu der in meiner Erinnerung grünen Eingangstür führten, stehen. Kariertes Kleidchen und Schultüte, akkurate Kniestrümpfe und schicke Schuhe, adretter Kurzhaarschnitt. Nur mein Gesicht ist verkniffen und sagt, ich will das alles nicht. Zu diesem Umfeld gehörte auch die Volksschule, die nur wenige Hausnummern entfernt von unserem Elternhaus lag. In einem Abstand von 60 Jahren sind wir über 4 Jahre hinweg die wenigen Schritte jeden Morgen gegangen. Dieser unmittelbaren Nähe verdankte ich permanente Albträume, in denen ich im Schlafanzug und mit Hausschuhen an den Füßen in der Schule erwischt wurde. Goebbels Albträume, wenn er sie denn hatte, bezogen sich wahrscheinlich eher auf die körperlichen Misshandlungen, die er durch sadistische Lehrer erfuhr. Dabei war es eine katholische Volksschule, in der doch Nächstenliebe gepredigt werden sollte. Das hielt, so schreiben die Biografen, seine Mitschüler nicht davon ab, ihn, der als Folge einer Knochenmarksentzündung einen Klumpfuß zurückbehalten hatte, zu verspotten. Gerade als ich anfing, mich näher mit dem Goebbelshaus zu beschäftigen, stieß ich auf einen Artikel über den Reiterkünstler Gregor Schneider. Schneider hatte, parallel zu meinen Überlegungen darüber, was das Haus wohl mit mir gemacht hat, Goebbels Geburtshaus an der Odenkirchener Straße, aus dem die Familie nicht lange nach seiner Geburt weggezogen war, wiederentdeckt und gekauft. Er hatte begonnen, das Haus zu dekonstruieren, das heißt zu entkernen, um wenig später den Bauschutt zunächst in Warschau, dann in Berlin auszustellen. Zunächst aber hatte er sich in die enge Küche des Hauses gesetzt und einen Teller leer gelöffelt. Er hatte sich in ein Bett gelegt und dort geschlafen. Er hatte das Haus auf sich wirken lassen. Und er hatte die Last dieses Täterortes, wie er ihn nannte, gespürt. Er hatte sich die Fragen gestellt, die ich mir zu diesem Zeitpunkt stellte. Hinterlassen Menschen Spuren? Strahlen Wände, Böden und Decken etwas aus? Wie Gregor Schneider habe ich diese Frage für mich mit Ja beantwortet. Wenn ich mir heute die Fotografie der Goebbelschen Stube mit zwei gemütlichen Sesseln anschaue, an deren Stelle später unsere Wohnküche lag, in der ich mich die meiste Zeit aufhielt, überkommt mich eine große Beklemmung. Nach dem Tod von Goebbels Mutter hatten meine Eltern eines der beiden von ihr noch bewohnten Zimmer im Haus hinzumieten können. In diesem Zimmer schlief ich, sobald meine Eltern mich als groß genug dafür erachteten. Aber Schlaf, die Dunkelheit, war für mich immer mit Ängsten verbunden. Des Nachts, so schien es mir, kamen die Geister, kam das Böse aus den Wänden und drohte mich zu verschlingen.
Man glaubt manchmal, wir Nationalsozialisten in führender Stellung wären gegen persönliche Verunglimpfungen unempfindlich gewesen. Das glaubt nur der, der das niemals selbst zu ertragen gehabt hat. Man spricht davon nicht, man nimmt das hin, man schluckt das herunter. Aber das alles hinterlässt doch Stachel im Herzen. Ich liebe Gegner, die sich mir mit offenem Visier entgegenstellen und bin jederzeit bereit, mit ihnen die Klinge zu kreuzen. Was für mich in den vergangenen Jahren das Schwerste gewesen ist, das ist, dass man meinen guten Willen, meinen anständigen Charakter und meine ehrliche nationale Gesinnung anzuzweifeln wagte. Und das, meine Herren, glaube ich Ihnen hier danken zu müssen, dass das in dieser Stadt nicht möglich war. Dass mein persönliches Bild in dieser Stadt unangetastet blieb und dass ich jetzt, der Sohn dieser Stadt, 14 Jahre fern von ihr, draußen im tätigen Leben stehend, nun wieder zu dieser Stadt zurückkehre. Der ewig treu gebliebene Sohn einer Stadt, die mir ans Herz gewachsen ist. Ich glaube, versprechen zu können, solange ich arbeite, dieser Stadt wird meine besondere Fürsorge gelten. Diese Stadt ist meine Heimatstadt. Da habe ich meine Wurzeln hineingestoßen. Und aus dieser Stadt hoffe ich, wie in Vergangenheit und Gegenwart, so auch in Zukunft meine Nahrung zu schöpfen und meine Kräfte zu ziehen. Und so bitte ich Sie nun, meine Damen und Herren, wir alle, wir Kinder dieser Stadt, wollen uns von den Plätzen erheben, wollen unseren alten Reiterwahlspruch noch einmal bekennen. Gott alle Zeit sei mit Reit. Unsere gemeinsame Vaterstadt, unser liebes altes Reit.